Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
So hat das Bratlen vor 3 Jahren am eidgenössischen Schwing- und Elblerfest gedünnt. Der Innerschweizer Joel Wicki gewinnt gegen den Berner Matthias Eschbacher im Schlussgang nach 12 Minuten und 41 Sekunden und wird Schwingerkönig. Und das Wochenende ist es wieder soweit. Nach 3 Jahren Warten wird das Mollis am ESAF der Schwingerkönig 2025 krönt.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Es schmeckt nach frisch gesagtem Sagmehl, man hört das Publikum jubeln und in der Mitte der Arena greifen sich 2 kräftige Männer an die Zwillhose und versuchen, den anderen mit einem Schwung auf den Rücken zu legen. Das ist Schwingen. Urchig, kräftig und für viele der Inbegriff von Schweizer Tradition. Ich gebe es zu, bis vor kurzem bin ich kein grosser Schwing-Fan gewesen. Seit dieser Saison produziere ich wöchentlich den Blick-Podcast «Hoselupf» zusammen mit dem Nöldi Forr, Schwingerkönig von 2001, und dem Marcel Perren, einem Blick-Schwing-Expert. Ich höre viel Fachwissen, Insider-Geschichten und Legenden aus der Schwingwelt. Und jetzt will ich natürlich auch wissen, wer dieses Jahr am eidgenössischen Schwing- und Elberfest Mollis Schwingerkönig wird. Mein Name ist Fabi Schmidt und mein Gast heute ist der Blick-Schwingexperte Marcel Perren. Mit ihm rede ich heute über die Geschichte des Schwingsport, Teilnahmebedingungen vom ESAF und warum der Schwingsport so fest mit der Schweiz verbunden ist. Und ja, der Marcel verrät mir sogar, auf wer er von den jungen Wilden 2'000 Franken wetten würde, dass der in Zukunft mal König wird.
Marcel, herzlich willkommen im Durchblick.
Hoi Fabio, gerne kommen.
Kannst du uns eine kurze Einführung geben in die Geschichte des Schwingsports, wie das angefangen hat, weil jetzt das Wochenende ist ja das eidgenössische Schwing- und Elblerfest. Einfach so ein bisschen, wie hat sich der Sport in der Schweiz etabliert?
Du hast es gerade gesagt, das heisst eidgenössisches Schwing- und Alpenfest. Also es hat auf den Alpen oben hat das angefangen. Die ersten Aufzeichnungen vom Schwingen unter den Sennen, die stammen aus dem 13. Jahrhundert. Das erste eidgenössische haben wir im 1895. Und der erste Brünig schwingt, also wo noch heute der prestigeträchtigste Berg schwingt ist, das Bergkranzfest ist. Das war sogar noch 2 Jahre früher, im 1893.
Und wie hat sich das jetzt über die Jahre so zu dem Nationalsport der Schweiz entwickelt?
Ja gut, der Nationalsport ist es, weil es im Prinzip nur in der Schweiz ausgeübt wird. In der ländlichen Bevölkerung, vor allem in der bäuerlichen, ist das schon ewig lang richtig populär. Ich bin selber als Bergbauernbub im Berner Oberland aufgewachsen und bei meinem Vater ist alle 3 Jahre, wenn es eidgenössische war, ein Ausnahmezustand gewesen. Wenn ich dann als Kind mit ihm an die Schwingfest gegangen bin, dann ist es aber wirklich in erster Linie, hat man dort Bauern getroffen, vielleicht noch Metzger, ja, klassische Bützer. Und so ein bisschen die feinere Gesellschaft ist dann nachher so richtig, hat den Sport so richtig entdeckt nach dem eidgenössischen 2010 in Frauenfeld, wo der Kilian Wenger mit 20 ist Schwingerkönig geworden und er ist so der erste König gewesen, der wirklich Sexappeal hatte, wo die Frauen angezogen hat. Also der Kilian Wenger ist eigentlich die Schuld, dass heute fast so viele Frauen an einem eidgenössischen sind wie Männer.
Wieso will man denn das, dass es so urschweizerisch bleibt?
Die Athleten, die das betreiben, die sind im meisten Fall sehr traditionsbewusst. Der harte Kern des Schwingerfans ist sehr traditionsbewusst und ich glaube, dass es gerade eben auch, dass das ein Grund ist, dass es in urbanen Gegenden so beliebt wird, weil man dort eben auch in dieser Schwingarena Traditionen hochhalten. Es gibt ja heute nicht mehr so viel. Viele Traditionen werden mit Füßen getreten oder sterben aus. Und aufgrund von dem scheint es ein Lechzen zu geben in der urbanen Bevölkerungsschicht, eben auch irgendetwas, was durch einer Tradition zu frönen.
Warum denkst du, ist das jetzt der Sport nie über die Landesgrenze rausgeschafft? Also es gibt ja schon Ähnliches, aber so Schwingen, wie wir ihn hier in der Schweiz betreiben, der Schwingsport, wie wir ihn in der Schweiz betreiben, gibt es sonst nie.
Ja, wobei, man muss schon sagen, also das Schwingen beinhaltet ja Elemente beispielsweise aus dem Judo. Also beispielsweise der Hüfter und der Brienzer, der gibt es auch im Judo, die Flankenschwünge vor allem. Es gibt, wie du richtig sagst, der Christian Stucki hat ja so eine Schwingerweltreise gemacht vor ein paar Jahren für Schweizer Fernsehen, wo er beispielsweise bei einer Art verwandten Sportart hat reingeschnuppert in der Mongolei oder im Senegal. Im Senegal ist Lutte durch Senegal die absolute Nationalsportart. Das Schwingen in der Schweiz hat die Eigenheit, vor allem mit dem Greifen an den Zwillkosen. Also es gibt ja beispielsweise auch in Österreich gibt's das Rankeln. Dort tragen die Athleten aber keine Zwillkosen, sondern man greift ähnlich wie im Judo an den Schultern. Beim Lutte durch Senegal ist es sehr, sehr ähnlich. Man tut natürlich nicht irgendwie innerhalb von kürzester Zeit so eine Sumo-Ringe wird ja auch in erster Linie in Japan betrieben. Was ich nur muss sagen, es wird in Nordamerika geschwungen beispielsweise. Ausgewanderte Schweizer, die das in Kanada und in den USA betreiben. Wir hatten auch am Eidgenössischen immer die ein paar Auslandschweizer. Also ich glaube, dieses Jahr sind es wieder irgendwie 5, die aus den USA kommen. Einen, glaube ich, noch von Südafrika. Und es hat da schon 3 Nordamerikaner gegeben, also Nordamerika-Schweizer, die haben den eidgenössischen Kranz geholt. Die Gebrüder Al und Dave Whitmer und der Joe Ming. Das ist aber der, der die Ehrenkränze gemacht hat. Ich meinte, die Whitmer waren im 74 und der Ming im 77 in Basel.
Mhm. Ich bin ja vor 4 oder 5 Jahren mit dem Remo Käser mal in Nordamerika gewesen. Dort hat er auch gesagt, entweder fragen sie noch über Ringer oder Footballspieler sind ja schon so Postur, wo so ein bisschen Wiedererkennung hat, oder?
Ja, absolut.
Vor allem der Nacken, mit den Brücken, die sie machen, oder?
Also gerade der Remo Käser hat einen sehr ausgeprägten Nacken gehabt. Ist ja so ein ausschlaggebend gewesen, weil er da ein überstrapaziert hat, dass er jetzt seine Karriere vor seinem 30. Lebensjahr hat müssen beenden, weil er ist einer gewesen, der brutal heftig in die Brücke runtergegangen ist. Also es hat einmal bei Regelrechnung geruset, oder? Und ja, das hätte er nur können, weil er den Nacken sehr ausgeprägt trainiert hat.
Eben, Schwingen, Nationalsport Nummer 1. Jetzt gibt es aber trotzdem mega, mega viele Leute, die keinen Plan vom Schwingen haben. Auch da in der Schweiz wohnen. Warum ist das so?
Es hat die breite Bevölkerung anfangen erreichen, erst so ab, sag jetzt einmal, ab den frühen 2000er. Oder? Und das ist ja immer noch nicht so lang her. Wobei, ich glaube, es gibt schon immer weniger, die sich gar nicht auskennen, weil ja, es ist jetzt etwa das 5. oder 6. Jahr, wo das Schweizer Fernsehen jedes Teilverbandsfest, jedes Bergkranzfest und eben logischerweise auch die eidgenössischen Veranstaltungen überträgt. Also, und das hat ja super Einschaltquoten. Also das ist längst nicht nur noch der Herdkern, der sich das Sonntag für Sonntag reinzieht. Und darum glaube ich, gibt es schon immer weniger, die keine Ahnung haben von Schwingen.
Mhm.
Aber ich meine, es gibt, du findest in der Schweiz auch viele, die keine Ahnung haben von Fußball.
Also, das stimmt.
Sie wissen vielleicht, oder, was ein Goal ist, oder, aber wenn du mitten in die Tiefe gehst, wenn du gefragt ja, wie ist jetzt genau die Offside-Regel, dann kommen dann ähnlich viel in die Schweiz, wie wenn du sie fragst, was jetzt genau ein Übersprung oder ein Gammel ist.
Wie verlaufen eigentlich Schwingwettkämpfe so im Allgemeinen und was sind so ein bisschen Bewertungskriterien? Und vor allem, wie werden die Duelle eigentlich eingeteilt?
Also im Schwingen ist es ja im Gegensatz zum Tennis beispielsweise, oder, wo du als Nummer 1 Gesetzte in Wimbledon startest mit der Nummer 120 auf der Welt. Und dann im Verlauf des Turniergegner immer stärker werden. Das ist im Schwingen anders. Im Schwingen ist es so, dass einfach gerade mal im Anschwingen die Besten aufeinandertreffen. Also jetzt bei dem Eidgenössischen, der jetzt kommt, wird der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki mit ziemlicher Sicherheit auf einen Studenmann oder auf einen Samuel Giger treffen. Also die in dieser Saison am meisten Kranzfest gewonnen haben. Ein Kandidat für eine Wiki als Anschwingpartner wäre im Normalfall auch Michael Moser, der Berner Shootingstar, der jetzt das Jahr mit 20 durchgestartet ist. Aber der Moser würde nicht gegen Wiki schwingen, weil er noch nicht eidgenössischer Kranzschwinger ist. Also, das hat man beispielsweise in der Saison 2016 hat ja der Armon Orlik ist der Seriensieger gewesen, hat 7 Fest gewonnen. Und der hätte eigentlich dann müssen gegen Schwingerkönig, gegen amtierende Matthias Sempach schwingen. Er hat das Duell aber nicht gemacht, weil der Orlik eben dann auch noch nicht ist eidgenössischer Kranzschwinger gewesen. Und darum hat er dann mit dem Kilian Wenger zusammengegriffen. Oder? Das war der König von 2010, also der Vorgänger vom Sempach. Und dann gibt es die Bewertungen, die du ansprichst für einen Plattwurf. Also wenn du der Gegner gerade runter aus dem Stand platt auf den Rücken katapultierst, dann gibt es Note 10. Wenn du gewinnst, indem du den Boden nachdrückst, dann gibt es Note 9,75. Wenn du stellst, also das ist zu unentschieden im Schwingen, dem sagt man einen Gestellten. Wenn du in diesem unentschiedenen Gang viel gemacht hast, viel probiert hast, überkommst du Note 9. Wenn du defensiv den Gestellten rausgeholt hast, überkommst du Note 8,75. Und das ist auch nachher, 8,75 gibt es auch für eine Niederlage, wo du dich sehr gut gemetzelt hast, also wo du vielleicht erst kurz vor Schluss verloren hast und auch ein paar Siegchancen gehabt hast, dann bekommst du schon ebenfalls ein 8,75, also gleich viel wie einer, der defensiv gestellt hat. Und für die Niederlage, die im Prinzip eindeutig war, gibt es Note 8,50. Das ist das Bewertungssystem.
Also das heisst, wenn jemand einen Platt auf den Rücken haut, kriegt der Verlierer 8,50.
Ausser es ist erst irgendwie 20 Sekunden vor Schluss und der Verlierer hat vorher auch Siegchancen gehabt.
Und wie lange geht so eine Runde?
Das ist also unterschiedlich. Oder? Also, du hast bei einem normalen Kranzfest fast meistens mit 5 Minuten Gängen an und gehst dann immer höher. Also die Schlussgänge sind entweder 12 oder 16 Minuten. Ja. Oder also im eidgenössischen ist der Schlussgang in der Regel 16 Minuten.
Und das Anschwingen beim eidgenössischen ist gleich wie an anderen Kranzfestern?
Ist das Anschwingen am eidgenössischen geht ein bisschen länger oder ist 6 Minuten meistens.
Mhm. Viele Schwinger arbeiten noch nebenbei, also die machen das wirklich nebenbei. Kann man in dem Fall als Schwinger nicht vom Schwingsport leben?
Ja, es gibt etwa, würde ich jetzt mal sagen, die 10 Top-Athleten, die könnten vom Schwingsport leben. Die haben sehr lukrative Werbeverträge. Aber die dürfen sich ja nach wie vor nicht zum Profitum bekennen, weil das verpönt ist. Also es ist in der Grundsatzung vom eidgenössischen Schwingerverband, dass ein Schwinger noch etwas muss schaffen. Ich würde jetzt einmal sagen, Samuel Giger arbeitet nicht mehr als 40%. Fabian Studemann, Armon Orlik, die studieren und die können das so steuern, dass sie sich in der Saison voll auf den Schwingsport konzentrieren können. Aber auf dem Papier muss offiziell jeder irgend noch einer anderen Tätigkeit nachgehen. Und dass nicht mehr als die 10 Top-Athleten vom Schwingsport leben können, das liegt halt einfach schon daran. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Schwingen ist eben eine deutsch-schweizer Sportart mit marginalem welschem Einfluss. Also der Markt, der Sponsorenmarkt, ist der eben gleich nicht so gross, dass jetzt irgendwas, was durch 80 oder 100 davon leben könnte. Und man muss auch sagen, also richtig gute, austrainierte, hochkarätige Athleten gibt es eben dann nicht mehr, oder als sagen wir jetzt einmal 15 und 20. Mhm. Oder die anderen, das sind Feierabendsportler.
Mhm. Jetzt meine Frage, meine, Schwingen ist ja doch ein Sport, der sehr, sehr viele Verletzungen mit sich bringt. Wir haben jetzt gerade gesehen, beim Remo Käser war ja auch ein Grund, warum er zurückgetreten ist, die vielen Verletzungen. Mag man denn das den Profis nicht gönnen, dass die ihren Körper halt dann doch so fordernd, dass
könnten eben wieder Remo Käse mit 28 müssen hören, um halt gleich so lukrative Sponsoring-Verträge anzunehmen.
Gut, das Problem ist natürlich, dass man bis in den späten 90er Jahren im Schwingsport gar keine Werbung dürfen machen. Also ich glaube, es war der Vater von Remo Käser, der Adrian, der jüngste Schwingerkönig von allen Zeiten, der 1998 vor dem Eidgenössischen in Bern nicht individual, sondern mit dem Schwingclub Kirchberg hat können, einen Werbevertrag machen, dann zumal mit den Bergbahnen in der Lenk. Denn die ersten, die nachher Individualsponsoring hatten, war vorher Abderhalden, knapp vor oder nach der Jahrtausendwende. Und jetzt gibt es natürlich einen Haufen Hochkaräter aus den 70er und den 80er Jahren, die sagen, ja, wir sind ja auch schon körperlich ans Limit gegangen, wir haben auch schon hart trainiert. Wir waren auch in akuter Verletzungsgefahr gewesen. Und wir haben gar nichts verdient. Oder? Und früher war es auch so, der Schwingerkönig, der ist am Montag nach dem eidgenössischen Schwingfest ist der wieder gearbeitet. Darum sagen die natürlich, ist doch nicht okay, dass heutzutage so viel kann verdient werden im Schwingen. Aber ich meine, ein Fußballer, der irgendwas in den 70er, 80er Jahren in der deutschen Bundesliga gespielt hat und dort vielleicht irgendwie 1500 oder 2000 Mark verdient hat, der würde sich wahrscheinlich auch ärgern, oder, dass es heute Spieler gibt, die im zweistelligen Bereich Millionen verdienen. Oder?
Also, das wird ja immer mehr und mehr, gell?
Genau. Aber im Schwingen, und weil es ja eben offiziell immer noch der Amateurstatus hat, also es ist bis heute, oder? Obwohl es unter dem Dach ist mittlerweile von Swiss Olympic, oder? Aber es hat eben den Profistatus nicht. Mhm. Und darum gibt es die Traditionalisten, die sagen, das kann nicht sein, dass die so viel Geld verdienen. Und es kann schon gar nicht sein, dass ein Schwinger weniger als 80% schafft. Also das hat beispielsweise mal der zweifache Schwingerkönig Karl Mehli, der gleichzeitig der Rekordkranzgewinner ist, ein eidgenössischer Anlass mit 9, hat das im Hosenlupf-Film von Beat Schlatter deutsch und deutlich gesagt, im 2010. Von ihm aus gesehen dürften nur Schwinger dürfen teilnehmen, die mindestens 80% schaffen.
Krass. Ja. Gehen wir nochmal zum ESAF. Warum ist das ESAF, hebt sich das im Vergleich zu anderen Schwingfesten so ab?
Ja, weil es nur alle 3 Jahre ist.
Ist also der Super Bowl vom Schwingen eigentlich?
Ja, mit dem Unterschied, dass Super Bowl jedes Jahr ist.
Das stimmt.
Oder du kannst es sehr vergleichen mit einer Fußballweltmeisterschaft, die alle 4 Jahre ist. Das Eidgenössische ist nur alle 3 Jahre. Und eben, der Brünig kannst du jedes Jahr gewinnen. Du kannst jedes Jahr das Nordostschweizerische gewinnen, du kannst jedes Jahr das Berner Kantonale, du kannst das Innerschweizerische gewinnen. Aber Schwingerkönig kannst du nur alle 3 Jahre werden. Oder? Und darum tut es natürlich wahnsinnig weh, wenn du in einer absolut genialen Verfassung bist, kommst in Schlussgang und am Eidgenössischen und verlierst den. Weil du weißt ja nicht, ob du 3 Jahre später nur mal die Form hast, um König zu werden.
Mhm. Um überhaupt in den Schlussgang zu kommen von einem ESAF, muss man ja auch mal an einem ESAF teilnehmen können. Wie kann man als Schwinger an einem ESAF teilnehmen?
Es kommt ein bisschen auf die Stärke von deinem Teilverband drauf ab. Oder? Also wenn du in der Südwestschweiz oder in der Nordwestschweiz schwingst, in den beiden schwächsten Teilverbänden, längt bist du normalerweise mit einem Kranzgewinn dabei. In der Nordostschweiz, in der Innerschweiz lange 2 Kränze. Im Bernbiet, wo im Moment die breiteste, die grösste Breite hat, hat es das Jahr Schwinger, die 2 Kränze geholt haben und trotzdem nicht dabei sind. Aber die Faustregel ist normalerweise, wenn du 2 Kränze gewonnen hast in der Saison, dann hast du gute Chancen, dass du dabei bist.
Gibt es jetzt junge Talente, abgesehen vom Shootingstar Michael Moser von dieser Saison, wo du in den nächsten 5 Jahren als Königsfavorit siehst?
Der Moser ist schon eine Ausnahme. Also beim Moser würde ich, wenn er gesund bleibt, 2000 Stutz darauf wetten, dass der irgendwann einmal König wird. Es gibt im Moment in der Nordwestschweiz den Sinischa Lüscher, der ja immer sagt, er wird als erster dunkelhäutiger Schwingerkönig werden. Der hat schon mit 17 oder, hat in der Nordwestschweiz bei den Kranzfest sehr, sehr grosse Würfe können landen. Ich bin trotzdem skeptisch, ob er wirklich gar kein Schwingerkönig werden kann, aus zwei Gründen. Erstens ist der Nordwestschweizer Teilverband bei weitem nicht so vielen guten Schwinger gesegnet, wie das die Berner oder die Nordostschweizer im Moment haben. Und zweitens habe ich beim Lüsch das Gefühl, zwar einen schon jetzt, oder du bringst ihn fast nicht auf den Buckel, also defensiv ist er unglaublich stark, ist jetzt gerade im Nordwestschweizerischen, im Fabian Studemann aus einer unmöglich anmutenden Situation, oder hätte er sich können befreien. Aber offensiv ist er schon nicht so stark, wie das beispielsweise ein Moser oder ein Hilbrunner sind.
Dein persönlicher Königsfavorit für das diesjährige ESF?
Es reden ja alle im Moment, oder Studemann, Giger, Vicky. Ich sage, es wird einer der jungen Wilden, und zwar entweder der Werner Schlegel, der Toggenburger, oder der Michael Moser. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die absoluten Titanen, die könnten sich neutralisieren mit Gestellten, und die zwei könnten plötzlich durchlaufen.
Du hast mit dem Nöldi Vorer, Schwingerkönig von 2001, einen Podcast, Hoselup heisst der. Mhm. Und ihr seid live zu Mollis das Wochenende dabei.
Ja.
Auf was freust du dich am meisten?
Für mich ist schon immer wieder das Grösste das Anschwingen. Wo du einfach wirklich wie die im Sport einmalige Konstellation hast, wie ich es eingangs vom Gespräch gesagt habe, dass wirklich gerade die Besten aufeinander treffen. Es ist immer wieder so spannend zu beobachten, wie unterschiedlich dass die Cracks mit dem umgehen. Also du hast wirklich die Mentalmonster, wie es früher ein Jürg Abderhalde war oder in seiner absoluten Blütezeit und ein Matthias Sempach, wo du merkst, die sind in dieser extrem angespannten Situation noch mal ein bisschen stärker, die können noch mal einen Gang aufschalten und dann hast du absolute Titanen, wo du merkst, die haben plötzlich zitterige Hände. Also das hat man gesehen beispielsweise beim letzten eidgenössischen Entbrateln, wo sich alle die Frage gestellt hat, ja, wie will man den Samuel Giger stoppen, das ist doch fast nicht möglich. Und dann trifft er dort im Anschwingen auf einen Fabian Studemann, der dann noch nicht die Reputation hatte, der bei weitem nicht so eine gute Saison hatte, wie er sie in den letzten zwei Jahren hatte. Und der konnte mit dem nichts machen, weil ihm die Hände zittert haben.
Marcel, danke vielmals für den kurzen, aber sehr intensiven Einblick in der Schwingsport. Und,
ich hoffe, es ist für die, die sich noch nicht so intensiv befasst haben mit dieser Sportart, nicht so kompliziert gewesen, mein Geschwaffel.
Ich glaube, das hat man gut verstanden.
Gut.
Danke dir vielmals und viel Spass am ESAF.
Gern geschehen. Danke dir.
Ich hoffe, dass ich dir mit dem kurzen Crashkurs ein bisschen Grundlage für den Schwingsport haben können liefern. Und wenn dir das noch nicht gelangt hat und du noch tiefer in die Materie eintauchen willst, dann lass doch den Podcast «Hoselupf» auf blick.ch, YouTube, Spotify oder überall, wo du deine Podcasts hörst. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Der Nöldi und der Marcel sind das Wochenende natürlich auch live zu Mollis am ESAF mit dabei und analysieren auf blick.tv jeden Gang für euch. Mein Name ist Fabian Schmid und der Abschluss macht auch heute der Retro-Scherm mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Unsere oberste Hautschicht tauscht sich jeden Monat komplett aus. In einem Menschenleben wechseln wir hunderte von Hautoberschichten.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.